Bin ready.
3, 2, 1. Herzlich willkommen hier bei unserem M10Z Comic Cast, bei dem wir uns ein bisschen über unser liebstes Bücherhobby unterhalten möchten, nämlich die Graphic Novels oder ganz einfach die Comics. Das mache ich wieder mal nicht alleine, sondern ich habe mir die gleiche Unterstützung geholt wie das letzte Mal und das wäre unter anderem der liebe Till.
Hallo zusammen.
Und der liebe Edgar.
Ich grüße euch.
Und wir greifen heute etwas an und ich kann schon vorneweg sagen, was für mich totales Neuland ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was meine Podcast-Kollegen hier an Input vorbereitet haben. Und die Einleitung macht heute der liebe Edgar. Edgar, worüber sprechen wir denn heute?
Ja, ich muss noch ein bisschen ausholen. Und zwar gab es ja so eine, ich würde fast schon sagen, Sensation im Comic-Genre oder nein, nicht eine Sensation im Comic-Bereich in der Comic-Welt. Und zwar hat dieses Jahr das erste Mal in der Geschichte ein Comic den Deutschen Sachbuchpreis gewonnen. Uli Lusts mit Die Frau als Mensch am Anfang der Geschichte. Das ist ein Comic über einen weiblichen Blick auf die Frühgeschichte der Menschheit. Und jetzt reden wir leider nicht über diesen Comic, weil niemand von uns ihn gelesen hat. Aber wir sprechen über Sachcomics. Und was das überhaupt ist, ob es das braucht, das ist so die Idee.
Genau, und da wir ja ein Videospiel-Podcast-Portal sind mit M10Z oder in einem Videospiel-Umfeld sind, haben wir uns dafür auch ein relativ neu erschienenes Comic ausgesucht, und zwar Gaming, eine Pixel-Reihe von Emile Rouge, das ist die Zeichnerin, und Jean Seid, würde ich sagen, das ist der Autor. Und das ist, wie es auch auf dem Titel steht, ein Sachcomic über Games, Spieldesign und Popkultur. Er ist im Carlsen Verlag erschienen und bei Carlsen Comics. Und genau, also es ist eine Abhandlung der Geschichte der Videospielkultur von früher bis heute. Das heißt, es hangelt sich in mehreren Stationen lang und ist halt aufbereitet als Comic. Es hat eine Menge Seiten, irgendwie 200 noch was Seiten, relativ dick und sehr, sehr viele Informationen. Also es ist wirklich so, der Comic-Anteil, also dieses ich lese einen Comic-Flow und lass mich da reinziehen, ist bei mir, um da jetzt schon mal ein bisschen vorzugreifen, nicht so durchkommen, weil einfach so viele Informationen vermittelt werden. Da ist zwar eine Rahmenhandlung dabei, aber es ist mehr Sachbuch als Comic geworden, würde ich sagen. Weil die ja wirklich viel unterbringen wollen, ne? Also Game Designerin hier, den Spielenamen da und alles immer mit kurzen Texten. Du hast wirklich auf jeder Seite, die Panels sind vollgestopft mit Text.
Ja, also man muss, glaube ich, schon wirklich bereit sein, auch viele lesen zu wollen. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen generell ein Problem von Sachcomics, aber da können wir nachher nochmal drüber reden, inwieweit halt diese Spanne zwischen wir haben nur eine grafische Darstellung und wir haben wirklich vorwiegend Text und ein paar Bilder dazu. So. Also es ist ja schon jetzt nicht bei jedem Sachcomic gleich, wie viel Zeichnung da ist und wie viel Text da ist. Das ist ja irgendwo auch immer ein bisschen unterschiedlich. Aber also du hast schon angesprochen, durch diesen historischen Anspruch, wirklich die gesamte Videospielgeschichte von Anno dazumal, also es beginnt, glaube ich, in den 50er, 60er Jahren mit den ersten Computern, bis halt wirklich in die Gegenwart zu erzählen und auch wirklich in einer ganz großen Bandbreite, ist es halt wirklich viel Name-Dropping, es ist viel, Spiel-Dropping, also werden halt unglaublich viele Spiele genannt, das ist crazy, und auch sehr viele Zahlen, also was wie viel verkauft hat und so und etc. etc. Also das ist schon wirklich teilweise mir auch zu viel gewesen, ich weiß nicht, wie es dir da ging.
Ja, ich finde auch die Relation zwischen dem, was ich hier eigentlich erkaufen möchte, nämlich ein Comic und Sachbuch, ist mir auch zu sehr Gewichtung Richtung Sachbuch, weil die einfach viel zu viel da unterbringen wollten. aber vielleicht, wir preschen ja so ein bisschen vor, sage ich einmal kurz die Rahmenhandlung. Also es ist so, da wird schon eine Geschichte erzählt. Ne? Also da ist dieser Zeichner Jean, der ist in seinem Zuhause, hat so eine VR-Brille auf und plötzlich kommt durch die sozusagen vierte Wand die Emile, die Zeichnerin, und reist dann mit ihm und so einem kleinen Roboter-Gadget, wie man das aus so anderen Kinderserien kennt, hier wie Es war mal das Leben, durch die Zeit. Und das teilt sich dann in verschiedene Kapitel auf, reisen dann quasi durch die Gaming-Geschichte, anhand der das dann erläutert wird. Ne? Also sind 12 Kapitel. Kapitel 1, Frühgeschichte des Videospiels. Kapitel 2, Big Bang Pong. Später kommt dann der Marsch der Maschinen, Einzug der Konsolen und so weiter. Und gegen Ende schlüsselt sich das dann so ein bisschen auf und wird dann nicht mehr gerätespezifisch, sondern geht dann so ein bisschen um Mechanik und so. Und wenn wir diese Zutaten nehmen aus dem eben Besprochenen und dieser Zeitreise, dann kommt dazu natürlich noch die Kunst, also das, was Comic ausmacht, die Zeichnung. Und ich muss sagen, die liegen mir halt auch nicht so sehr. Es hat so ein bisschen Schulbuchcharakter. Liegt vielleicht auch jetzt an der Art, wie das geplant ist, wie das dargestellt wird. Aber die Zeichnungen erinnern mich, ich weiß nicht, ob ihr auch früher im Englischen diese Greenline-Hefte hattet. An so einen Stil erinnert mich das halt sehr, so schlicht und lehrbuchmäßig, keine Feinheiten, kleinen Sachen. So, es ist alles sehr, sehr akkurat dargestellt. Ne? Also die Leute, die ProgrammiererInnen, über die gesprochen wird, die erkennt man und all dergleichen. Aber so richtig schön finde ich das jetzt nicht.
Ja, ich würde da vielleicht anschließen auch, dass erstmal, um das noch zu erwähnen, das ist, glaube ich, ein Erstlingswerk. Zumindest für die Zeichnerin. Also das ist ihr erster Comic. Deswegen muss man sie da vielleicht auch ein bisschen in Schutz nehmen. Also niemand fällt als Genie vom Baum und auf die Erde.
Nein, klar, ja. Das ist eine Geschmackssache von mir. Schlecht ist sie nicht, beileibe nicht. Das sind wirklich sehr, sehr gute Zeichnungen. Ich kann das nicht. Und das ist auch wirklich auf einem hohen Niveau. Aber ich finde es einfach sehr meh.
Hey, wie viele Seiten haben wir hier? Also wir haben hier über 200 Seiten. Das ist natürlich nicht zu schaffen, wenn du jedes Panel dann mit so einer Akkuratesse ausfüllst. Also das geht auch einfach von einem Workload her gar nicht. Also dafür bezahlt dich dann auch niemand mehr, wenn du da 5 Jahre dran arbeitest oder 10. Deswegen, ich glaube, natürlich, du hast recht, der Sachcomic arbeitet, glaube ich, auch oft damit, dass man halt eben versucht, es aufs Wesentliche zu konzentrieren, um halt über die Bilder dann auch nochmal dedizierte Informationen zu vermitteln. Aber ja, ich glaube, es wäre auch rein technisch gesehen für den Umfang dieses Bandes, der ja schon immens ist, gar nicht möglich.
Kann ich eine Frage zwischen reinstellen, so als, ja, das, ihr habt jetzt ja zwei Sachen das erzählt und mir sind zwei Sachen durch den Kopf geschossen, wenn ihr von Zeitreise sprecht. Ist es dann auch etwas, was dann immer so referenziell verwendet wird, dass die sich also quasi wirklich wie Zeitreisedetektive dann da bewegen, oder ist das nur eine aufgesetzte Handlung, um quasi der Prämisse zu entsprechen, die man sich vorher gesetzt hat?
Ja, jein. Also eine Geschichte erzählt wird jetzt nicht so richtig. Klar, die reisen halt durch diese einzelnen Videospielwelten. Also es ist halt auch mal so, die landen am Anfang eines Kapitels oder auch mehrmals, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, in einem Videospiel. Also sie sind zum Beispiel einmal in Asteroids, einmal in einer Fallout-ähnlichen Umgebung. Und dann müssen die so ganz kurz was triggern und dann geht es schon weiter. Und dann sind aber die Kapitel unterbrochen durch diese Infotextbilder eher. Und es ist halt so ein bisschen wie halt Es war einmal das Leben, die Reihe in diese verschiedenen Epochen. Aber das, was die machen, passiert unabhängig von dem, was erzählt wird. Das hat mich auch so ein bisschen gestört, dass die quasi nebeneinander passieren. Es gibt halt diese Mini-Geschichtssachen und dann gibt es viel Sachbuchteil. Also ja, ich weiß nicht, ob Geschichte dann so funktioniert, wie du das meinst.
Ja, wirkt es sehr aufgesetzt als Handlung oder ist es oder funktioniert es gut? Also funktioniert diese Prämissesetzung gut, weil die wollen ja wieder zurück in ihre Zeit kommen, in ihre, da wo sie gestartet sind, nehme ich an, oder? Das ist ja ihr Abenteuer.
Ja, also ich glaube, da muss jetzt nicht so die krasse Ebene erwarten. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen aufgesetzt, das stört aber jetzt in der Narration nicht so wirklich. Also ist eh klar, dass das jetzt hier dazu dient, eben die Geschichte der Videospiele zu erzählen. Mhm. Und ich habe mich jetzt beim Lesen nicht gefragt, warum sie jetzt auf einmal hier sind oder da sind, sondern natürlich ist das alles in gewisser Weise wieder produziert. So. Also es folgt der Idee dieser beiden Personen, wie wollen wir dieses Buch aufbauen, und dann setzen wir uns natürlich auch manchmal, also es wirkt zufällig, es wird auch als zufällig dargestellt, aber natürlich ist es nicht zufällig. Also weil das ja schon einen historischen Ablauf allein hat. Also manchmal springen sie auch in den Zeiten, da werden dann Sachen, wird dann wieder zurückgereist in der Zeit, zum Beispiel, wenn man von den Konsolen wieder zum PC wechselt. Also die haben jeweils eigene Kapitel und da wird dann wieder zurückgereist.
Genau, und da trifft dann halt das auch ein, was ich eben schon sagte, das ist so ein bisschen, läuft nebeneinander quasi. Und das finde ich halt auch so ein bisschen schade. Auch habe ich oft das Gefühl, dass die Spiele, in denen sie stattfinden, das ist dann manchmal kurzer Gag und es passt irgendwie in die Ära, aber oft reden die schon über was ganz anderes, sind aber noch in dieser Welt verhangen. Also zum Beispiel, wenn die aussehen wie Marios und da geht es aber schon um ganz andere Spiele. Also ich hätte mir da so ein bisschen mehr Zusammenkommen gewünscht, richtig, zwischen den EntwicklerInnen und den Personen, dass die halt auch vielleicht ins Gespräch kommen und darüber Informationen vermittelt werden, als immer nur durch diese Textblöcke, die dann halt doch sehr trocken sind, anstatt das Narrativ zu lösen.
Man kann wirklich nicht sagen, dass sie immer in die Informationsvermittlung eingebunden sind. Also sind ganz oft, steht die Geschichte extern zu den vermittelnden Informationen. Ich glaube, dass die beste Lösung dahingehend, auch wenn sie mich tierisch genervt hat, ist dieser Roboter, den sie dabei haben, also der Dritte im Bunde, der immer mal wieder, wenn ein bestimmtes Wort fällt im Dialog, genau dieses Wort dann Wikipedia-artig in zwei oder in einem Satz erklärt. Also was zum Beispiel ist ein RPG? Was ist ein MMO? Dann kommt da so, er soll auch nervig wirken, aber er hat mich in seiner Funktion wirklich genervt.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das bei uns so wirkt, dass wir einfach mit dem Thema Videospiele und Konsolen schon sehr, sehr uns sehr beschäftigt haben und einfach tief drin sind. Ich meine, wir haben hier eine Videospiel-Podcast-Seite und dergleichen. Vielleicht kommt uns dann daher manches so ein bisschen übervor oder als eine Information, die zu viel ist oder vielleicht sogar oberflächlich. Ich denke, vielleicht ist es auch ein Buch, was sich eher an Menschen richtet, für die das Thema neu ist oder die das nur so peripher streifen und deswegen Bock haben, mal so einen Comic mit Videospielen zu lesen.
Das muss ja noch schlimmer sein eigentlich, weil da werden dauernd Sachen gedroppt, aber gar nicht wirklich weiter erläutert. Also du bekommst allein die Anzahl an Personen, die da in dem Buch genannt werden, da wird zwar immer schon auch erklärt, was die für eine Bedeutung es hatten für das Medium, aber es ist jetzt nicht so, dass ich eine tiefergehende Information über denen ihre Antriebe bekomme oder was sie da irgendwie geprägt hat. Ich müsste dann immer selber halt auf den jeweiligen Wikipedia-Artikel gehen, um mich weiter zu informieren. So.
Da bräuchte es vielleicht einen Hyperlink im Buch.
Ja, natürlich ist das auch nicht der Anspruch, das ist mir schon klar. Es soll ja einen Überblick geben. Aber ist es gut als Überblick?
Ja, ich finde nicht so ganz, also es ist einfach zu viel auf einmal. Vielleicht hätte man da 2, 3 Bände draus machen können, die sich dann mit bestimmten Themen beschäftigen und dann hätte man die etwas breiter, dicker machen können als die jetzigen Kapitel und dadurch dem Ganzen mehr Raum geben und vielleicht doch eine Geschichte einflechten oder Informationen zu Spiel A, Spiel B, Entwicklerin 1 oder 2 ein bisschen vertiefen können, weil so habe ich das Gefühl, ich erfahre zwar all diese Namen, die werden da runtergerattert, die bleiben aber auch nicht richtig in meinem Kopf, weil sie mit kaum was verknüpft werden, leider. Das ist so ein bisschen schade dabei.
Ja, die Frage ist halt auch, welche Zielgruppe geplant war, weil man könnte jetzt ja unterstellen, dass das Thema Gaming ja eine junge Zielgruppe ist. Für die ist sowas natürlich dann endgültig, damit wird man erschlagen. Es ist dann ja quasi ein Allgemeinlexikon mit Bildern, wer will das mit 14, 15 sich anschauen? Wahrscheinlich war dann aber die Zielgruppe dann doch eher das Publikum, ich sag mal, Ü40, das ganz viel der persönlichen Gaming-Geschichte nochmal aufbereitet bekommt. Und dann denkt man, die haben ja vielleicht jetzt schon Kinder und die können dann dieses Werk nehmen und den Kindern zeigen. Und wisst ihr, wie ich meine, dass das die Verkaufsprämisse war, dass das die Idee der Zielgruppe war? Weil dann würde so ein dickes Buch vielleicht sogar Sinn ergeben.
Also ich kann mal zitieren, was hinten drauf steht. Da steht: Ein Must-Have für Gaming-Fans und alle, die sich für Popkultur und den Einfluss der Videospiele auf unsere moderne Welt interessieren. Also so wird es verkauft, zumindest vom Carlsen Verlag.
Ja, es ist Marketing aber, ne?
Ja, aber es ist dann gutes Marketing. Also genau da fehlt mir ja dann für so etwas die Tiefe. Da werden so viele Sachen angesprochen, aber ich weiß trotzdem im Grunde nachher nicht wirklich was über irgendeines dieser Spiele oder eine dieser Konsolen, geschweige denn über die Menschen, wo die Infos halt noch viel knapper sind. Also ich könnte nicht jetzt, nachdem ich das gelesen habe und jemand fragt mich, hör mal, was ist denn das und das Spiel hier, sagen wir mal Doom, ja, dann weiß ich vielleicht, das ist ein Shooter und ganz vielleicht noch aus der Ego-Perspektive, aber das war's. Und ist das nicht zu wenig?
Ich kann es auch nochmal an einem Beispiel versuchen, ein bisschen klarer zu machen. Also es gibt ein einziges Panel relativ am Anfang, da wird das Spiel Oregon Trail erwähnt. Und genau zu diesem Spiel habe ich dann gesprochen in der Fundbüro-Folge 15. Und ich habe über das Spiel oder diese Spielereihe eine halbe Stunde geredet und würde sagen, das ist vielleicht von dieser Faszination und der Bedeutung dieses Spiels für den amerikanischen Videospieldiskurs und auch wie viele Menschen an das Medium herangetragen wurden, eben durch dieses, es wird in der Schule als Lernmedium benutzt, um spielerisch Dinge zu vermitteln. Und das wird in einem Panel da erwähnt. Und du kriegst dazu nicht mal wirklich noch weiter Informationen. Und das ist halt so eine Verkürzung von so immens viel Reichweite. Aber es veranlasst dich auch nicht dazu, dich dann mit diesem einen Spiel, das von 1000 oder weiß nicht, wie viele insgesamt erwähnt werden, da hinten ist ein Glossar, da steht es alles drin, das veranlagt dich überhaupt nicht dazu, dich dann intensiver mit dem einen Spiel auseinanderzusetzen.
Und dann muss man sich halt quasi frevelhaft fragen, warum ist es dann ein Comic? Also ich glaube den beiden, bei dem, was ich hier in der Hand habe und lese, dass die Fans von Videospielen sind und sich da tief und eingehend schon immer mit beschäftigen. Aber bei Comic bin ich nicht so sicher, weil warum muss das jetzt ein Comic sein? Die nutzen meiner Meinung nach das, was ein Comic kann und ist, nicht, was man ja auch in diesen schulbuchartigen Zeichnungen erkennen kann.
Noch zwei Punkte, die mir jetzt dazu auch einfallen. Erstens, was mir auch gefehlt hat jetzt im Nachhinein, ist, dass es überhaupt keine Verbindung eigentlich der beiden, also Comics und Videospielen, die ja durchaus in ihrer Geschichte schon immer mal wieder so Verbindungen hatten. Also sowohl auf inhaltlicher als auch auf visueller Ebene. Es wird ein, zweimal erwähnt, wann irgendwelche Superhelden in Videospielen aufgetaucht sind. Aber darüber hinaus gar nichts, wie die beiden Medien zueinander stehen. Das fehlt komplett. Und der zweite Punkt, teilweise ist mir auch aufgefallen, dass die Informationen irgendwie so ein bisschen trügerisch sind. Also wenn man sie ein bisschen anders liest, das ist mir bei GTA 3 aufgefallen, dann finde ich die nicht immer korrekt. Also bei GTA 3 stand, das ist das erste wichtige oder richtige, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war, Open-World-Spiel ist. Und dann habe ich nachgeschaut, ja, Gothic 1 kam vor GTA 3 raus und zwar ein halbes Jahr. Also Gothic 1 kommt in dem Comic gar nicht vor, aber jetzt mal einfach, um Fact-Checking zu betreiben.
Ja gut, es kann auch nicht jeder so Gothic 1 verrückt so sein wie die Wasted LGS und MCZ-Community. Aber ja, ich weiß schon, verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist aber dann auch, wie gesagt, wenn man sonst das Buch sieht, nicht immer der Anspruch, sondern eher so einen Überblick zu geben, als jetzt wirklich, ja gut, andererseits ist es ein Sachcomic, ne? Da möchte man vielleicht doch ein bisschen mehr Fakten haben.
Also ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit immer mal so ein paar Sachen, auch die ich im Internet sehen konnte, angeschaut. Ich finde, das, was ihr sagt, wird gefühlt sogar schon auf dem Cover dargestellt. Weil wenn man sich das Cover vorne anschaut, darüber haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, das tue ich es einfach mal. Da stehen die beiden Protagonisten auf einem großen Pong oder Pong heißt es, ne? Ja. Das ist das Spiel von damals, ja.
Darüber wird sehr
Automaten.
Lange
ja. Und darum herum sind wahllos Videospielreferenzen hingeschmissen. Also da ist ein PS, also ein PlayStation Controller und direkt nebendran liegt ein Helm. Und direkt daneben dran ist, es ist eine Spinne aus Minecraft, wenn ich das richtig sehe. Und direkt daneben dran ist eine unfreiwillige, nehme ich an, Super Mario-Referenz, weil nur ein Pilz da ist. Und dann bekommt man schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie dann auch bei den Referenzen wohl aufpassen mussten, weil man würde da jetzt ja eigentlich den größten Videospielnamen Super Mario eigentlich erwarten, aber sieht stattdessen von Nintendo lediglich einen Tetris-Teil rumliegen. Und ja, dann
im Comic taucht schon Super Mario auf.
Ja, also es gibt eigentlich alles. Also es wird nichts irgendwie.
Ja, aber das wundert mich dann. Aber das wundert mich dann, warum es auf dem Cover nicht landet, weil es wird dann ja sehr spezifisch. Ganz hinten im Hintergrund ist von Bioshock. ist doch von Bioshock, oder? Was jetzt ja wirklich.
Genau, und dann noch das Fortnite-Lama. Fortnite taucht gar nicht auf, was ich in Anbetracht der Popularität auch ziemlich verrückt finde.
Ja, aber das scheint eben das zu sein, was ihr sagt, dass man merkt, dass wenn ihr sagt, die haben sich da verhoben, dann spürt man schon auf dem Cover, wo das Problem liegt, dass einfach 50 Jahre oder 40 Jahre Videospiele halt super schwer in ein Buch, egal welcher Gattung, zu gießen, extrem schwierig ist.
Ja, vor allem, weil sie ja gleichzeitig auch noch eine Technikgeschichte erzählen. Also das ist ja auch noch ein ganz zentraler Teil dieses Bandes. Also sie reden ganz viel über die technischen Neuerungen und was jetzt sich mit den neuen Konsolen geändert hat und wer dafür verantwortlich war. Also es ist nicht nur eine Geschichte der Spiele, sondern auch der Hardware, der Videospiel-Hardware. Das kommt auch noch dazu. Das wird vermengt und ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil das voll oft auch Sinn macht, die Videospielgeschichte auch als Technikgeschichte zu erzählen. Aber das macht die ganze Sache ja noch umfangreicher.
So. Ja, und verbessert es aber gleichzeitig auch ein bisschen, oder? Du hast halt am Anfang diesen sehr langen Pong-Teil, dann viel Technik und Spiele müssen dann nachher so gedrubbelt werden.
Ich würde vielleicht jetzt noch eine positive Sache sagen, die mir sehr gut gefallen hat, um hier nicht die ganze Zeit nur zu ranten. Und zwar, was ich gut fand, war, dass doch versucht wurde, auch eine feministische Perspektive auf das Medium anzuwenden. Und eben dadurch, dass ja schon so viele Persönlichkeiten irgendwie eine Rolle spielen, also die dann immer auch mit einem Porträt gezeigt werden und was die halt irgendwie jeweils für Spiele entwickelt haben oder welche Technik die sich irgendwie maßgeblich mit ausgedacht haben. Und da werden im ganzen Band, also wirklich nicht nur in einer Rubrik oder so, immer wieder Frauen porträtiert, die schon auch in den 70er, 80er, 90er und ja bis heute eigentlich Spiele mit stark beeinflusst haben. Und da fallen dann natürlich auch Namen, die man jetzt nicht so kennt, weil sie halt im Diskurs irgendwie hinten runtergefallen sind.
Ja, voll. Und wichtig ist dabei auch zu sagen, dass da jetzt nicht irgendwelche Schattenpersonen hochgehoben wurden, die es nicht gab. Also es ist einfach Faktum und die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen das ja auch, dass Frauen und ProgrammiererInnen und VideospielerInnen schon immer ein großer und wichtiger Teil waren und zum Teil wirklich ganz wichtige Elemente damals vorangebracht haben. Insofern schön, dass das da abgedeckt wird, genau. Also, weil das ja jetzt nicht ein Wunsch oder Aussatz, sondern das ist einfach so, wie die Geschichte der Videospiele war.
Ja, ja, schon. Aber das wird aufgezeigt. Also, das schafft es gut. Also, indem es die Leute aus der Nische oder aus der Verborgenheit nach vorne holt, wird erst deutlich, dass Frauen ein wesentlicher Teil der Videospielgeschichte waren und das nicht erst seit gestern sind und dass diese ganzen rechten, Gamergate-Menschen, die irgendwie behaupten, dass eigentlich das nur für Männer sein sollte und dass man das nur darauf ausrichten sollte, dass das einfach Quatsch ist.
Ja, und da kommen wir wieder zurück an den Punkt, dass es schade ist, dass es oft dann nur zwei Zeilen sind.
Ja, ja, man könnte über eine dieser Personen ein genauso langes Bandbuch rausbringen.
Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil ich reite so ein bisschen darauf, auf dem Plot drauf rum, weil das ist, was mich noch interessiert. Sind denn die, in Anführungszeichen, Protagonisten denn wirklich nur so Fingerzeige und schau mal hier, so wirklich, wie du gesagt hast, bei Es war einmal das Leben? Oder sind die sympathisch, sind die unsympathisch, nervig, quengelig oder besserwisserisch? Sind die nur Stichwortgeber oder haben die eine eigene Persönlichkeit, die man auch spürt?
Nein, die sind eigentlich nur Stichwortgeber. Es ist wirklich so, die laufen da kurz rum und sagen hier und da. Also würde ich sagen, es gibt auch keine charakterliche Entwicklung, wie man das eigentlich in der Geschichte oder im Comic erwartet. Nichtsdestotrotz ging Jean mir die ganze Zeit auf die Nerven.
Echt, mir geht es genau andersrum. Aber ich würde dir ein bisschen widersprechen. Also ich finde schon, dass sie nicht nur Stichwortgeber sind, sondern dass man schon versucht hat, denen jeweils ein Profil zu geben. Und dadurch werden sie erst ein bisschen anstrengend teilweise. Also sie ist ja schon so, die ein bisschen nicht nachdenkt, sondern erstmal handelt und irgendwo reinstürzt, während er so der Erklärbär ist, sage ich jetzt mal, der das Wissen halt hat. Der wird ja auch als Doktor oder Wissenschaftler eigentlich karikatiert, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. In Wirklichkeit ist er nur Journalist, in Anführungszeichen jetzt mal, aber er hat nicht diesen wissenschaftlichen Background. Sie bleibt einfach, glaube ich, Comiczeichnerin. So. Also, da hat man jetzt nichts groß dran geändert.
Ja, aber gerade das fand ich an dem so nervig. Der ist so ein spießiger, verkniffener Typ und dann mansplaint er gefühlt das ganze Buch lang, die arme Frau.
Ja, das fand ich dann auch so ein bisschen komisch. Das widerspricht eigentlich dem feministischen Anspruch, den das Buch durchaus hat, dass es so sehr viel Mansplaining ist.
Ich hatte auch kurz die Überlegung, ob das einfach bei der Übersetzung ins Deutsche so klingt, ob das im Französischen anders rüberkommt.
Ja, das kann gut sein. Das ist auch interessant. Hier steht zumindest nicht vorne drauf, wer es übersetzt hat, aber ich wüsste, wahrscheinlich steht es schon irgendwo drin.
Ja. So, hast du noch Fragen, Simon, oder bist du jetzt überzeugter Fan von Gaming eine Pixel-Geschichte?
Nee, ich denke, das Problem mit solchen Sachen ist, und wir haben ja heute Sachcomics ja auch als allgemeines Thema, dass die Sachcomics als solches, glaube ich, einfach dadurch, dass sie nicht so die große Verbreitung haben, halt immer so ein bisschen zwischen Baum und Borke sitzen. Und deshalb kann es dann halt zu sowas kommen, wie ihr es beschreibt. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass dieses Comic, das man, ich habe jetzt mal geguckt, für 25 Euro kaufen kann, was bei dem, was man da an Papier bekommt, echt ein guter Preis ist für meine Wahrnehmung. Ich könnte mir sauber vorstellen, dass man an vielerlei Stellen dieses Comic wirklich toll verschenken kann. Und da, ich glaube, dafür ist es echt super, wenn man irgendwie einen entfernten Cousin hat, den man nur an Weihnachten sieht und von dem man weiß, der zockt ganz gerne, da kann man bestimmt super zugreifen. Es ist ein toller, dann ist es vielleicht echt ein Schmöker für unterm Baum. Man sitzt zusammen abends am Weihnachtsbaum, der packt es aus und dann kann man so ein bisschen reingucken und dann verschwindet es im Regal und kommt nie wieder raus. Ne? Und für sowas ist es aber, glaube ich, super. Also da will ich es gar nicht abtun, weil solche Bücher gibt es ja zuhauf. Also das ist ja auch irgendwo, diese Bücher existieren ja auch dafür da, um genau so zu sein.
Weiß nicht, ob das der Anspruch beim Schreiben war, Simon.
Ja. Und ich würde da ergänzen, dass auch der Sachcomic an sich durchaus Comics oder Graphic Novels hervorbringt, die das deutlich besser machen. Also die in ihrer Idee und ihrem Wissen, dass sie Comics sind, schon auch besser mit dem Medium umgehen, in der Verschmelzung von Wissensvermittlung, journalistischer Arbeit und panel-sortierte Bilddarstellung, so irgendwie, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und damit würden wir auch zu dem Positivbeispiel oder einem der Positivbeispiele kommen, die ich mitgebracht habe, nämlich Games von Patrick Oberholzer, Splitter Verlag. Das ist ein Sachcomic über Flüchtende aus Afghanistan. Und das macht so viel richtiger von dem, was in meinem Empfinden das Gaming-Buch falsch macht. Also wir haben auch hier natürlich Informationsvermittlung, aber die traut sich dann auch quasi wirklich eher sachbuchartig aufbereitet zu sein. Also wir haben zum Diagramme, Tabellen und so. Dafür sind aber die Seiten, die dann Comic sind, viel mehr Comic. In dem Sinne, dass es wirklich gefühlt Comic-Panels sind, die ineinander übergehen. Die vermitteln etwas, was ohne das Bild nicht hätte vermittelt werden können. Und da haben wir einfach einen viel größere Verschmelzung von Sachbuch und Comicbuch. Die Handlung, um das mal eben zu sagen, also Games heißt das deswegen, weil wohl unter Flüchtenden das der Begriff ist für diese immer wieder laufenden Versuche, aus ihrem Land zu kommen. Weil man wird an Grenzen zurückgewiesen, man wird aus gesundheitlichen Gründen zurückgeworfen oder wie auch immer. Da gibt es wirklich viele Stolpersteine natürlich und deswegen hat sich da dieser Begriff Games etabliert. Das klingt so ein bisschen zynisch, aber ja, so ist das. Und dieser Comic begleitet 5 geflüchtete Personen, die halt aus Afghanistan in andere Länder gekommen sind. Der Autor hat sich mit den Menschen zusammengesetzt und hat wirklich mit denen die Geschichten durchgesprochen und daraus die Zeichnung erstellt. Hat dann auch die Infotexte nachher dazu gepackt und man hat aber natürlich einfach eine viel nähere Aussagekraft, als wenn da ein Zeichner jetzt einfach eine Geschichte geschrieben hätte. Und was jetzt hier ganz anders ist als bei dem Gaming-Buch, dass halt, wenn ich Infos habe, habe ich, wie gesagt, Tabellen oder so Aufbereitungen, die aber auch grafisch schön dargestellt sind, wo man auch merkt, da ist jemand mit einem grafischen Gespür. Und der traut sich aber dann auch richtig Comic zu sein, mit einfach Bildern, die nur eine Emotion darstellen. Oder das geht dann vor allem in den, wenn es um die Erinnerungsteile der einzelnen Personen geht, wie sie geflüchtet sind, das wird dann als Comic dargestellt. Und das ist einfach sehr schön in einem Zeichenstil gemacht. Da ist, glaube ich, jemand dran gewesen, der einfach Comics macht.
Ich glaube, der Comic ist ja gerade eben da stark, wo es um die Visualisierung von Gedanken geht oder von Erinnerungen. Weil die kannst du auch nur aussprechen. Und in einer Doku jetzt mal als Gegenbeispiel würde man ja auch irgendwie versuchen, das dann mit anderem Bildmaterial oder mit auch grafischen, animierten Sachen irgendwie rüberzubringen. Und das schafft der Comic, glaube ich, schon ganz gut, das dann ja zu visualisieren und Gefühle auszudrücken irgendwo auch. Ne? Das ist, glaube ich, einfach das Vorteil auch von diesem Medium.
Ja, definitiv. Und der Vorteil ist dann ja auch noch, durch die enge Zusammenarbeit mit den flüchtenden Personen hast du ja eine viel höhere Realität, als du bei jeder nachgestellten Szene in der Doku oder sonst wie, weil, also es sei denn, es flüchtet jetzt jemand mit einer Kamera, aber wie unwahrscheinlich ist das denn? Und hier können sie halt wirklich die tatsächlich erlebten Stationen auf dieser Flucht visualisieren, die Gefühle erfahrbar machen und gerade uns als hier safe lebende Leute wirklich mitnehmen auf diese Reise.
Ist natürlich auch ein bisschen leichter dann, sowas darzustellen, als jetzt so eine sachliche Zeitreise, ne? Ich meine, das ist ja im Prinzip ist es ja auch eine Geschichte, die zwar einen Sachbuchcharakter hat, aber natürlich kannst du dann halt auch mehr den Comic nutzen. Ich denke, das Hauptproblem bei der Idee der Pixelreise ist ja die, dass sie keinen Plot als solches haben, sondern halt sich einen Plot ausdenken mussten, um dieser Comic-Idee gerecht zu werden.
Ja, aber gut, andere Geschichten entstehen ja auch aus dem Nichts. Da muss sich ja auch jemand was ausdenken können und das schaffen die ja dann auch, oder nicht?
Ja, da bin ich schon bei dir. Also ich denke, also deswegen, ich habe ja immer wieder nach dem Plot gefragt, weil ich glaube, ich habe mir jetzt nicht gelesen, den Comic, sondern nur von eurer Erzählung, glaube, dass dann da der größte Verlust eigentlich da ist, dass der Plot so überhaupt keine Notwendigkeit ist, sondern einfach nur dabei hilft, die Stationen abzuarbeiten, die man so oder so gemacht hätte. Also ob die jetzt zuerst in den 70er Jahren und dann in den 80er Jahren oder ob sie dann hin und her springen. Es wäre für den Plot völlig egal, so wie er das beschreibt. Dann ist es halt, das ist dann halt deren Entscheidung gewesen, das in dieser Reihenfolge zu machen. Das hat aber ja keinerlei Mehrwert oder Minderwert, sondern es ist halt einfach die Reihenfolge, für die man sich entschieden hat.
Ja, und es macht doch nichts mit den Medien irgendwie so. Mir hat da irgendwo auch eine tiefere Ebene einfach gefehlt, so. Aber das haben wir ja eh schon ausgeführt.
Also ich fand's mega spannend, weil ich auch Tatsache, was Sachcomics angeht, so überhaupt keine Berührung bisher hatte. Lustigerweise habe ich mir die Pixelreise jetzt mal auf die Wishlist gepackt, weil mir schon ein, zwei Personen einfallen, denen ich genau so ein Geburtstagsgeschenk oder so machen könnte. Weil ich glaube, das ist, glaube ich, die Prämisse, die damit wahnsinnig gut erfüllt wird. Und halt, weil man auch mal ein Geschenk hat, das so halt nicht auf der ersten Seite bei Amazon in der Präsentiertellerschale liegt, sondern ein bisschen abseits der Norm ist. Bevor ich jetzt den Abbinder drauf mache, möchtet ihr noch abschließend was zu diesem zum Sachcomic-Thema oder zu dem speziellen Comic ergänzen?
Ich hätte noch ein zweites Comic mitgebracht, was so auf der Kippe zwischen Sachcomic und Comic wandelt. Und zwar das Comic Zwei weibliche Halbakte von dem Künstler Luz, aber im Reprodukt-Verlag erschienen. Und zwar geht es da um ein Bild des Malers Otto Müller. was dann in den Wirren des Zweiten Weltkrieges geraubt, verkauft, verschifft, irgendwann wieder in die Hände der Familie gebracht wird und dergleichen. Und das wird, und das macht das spannend, alles aus der Sicht des Bildes geschrieben. Also alle Panel, die ich sehe, sind immer nur das, was das Bild auch sehen würde in dem Moment. Und da wir ja dann diese Zeit haben, Nationalsozialismus und nachher auch Kunstsammler, die sich mit solchen Sachen befassen, aber auch die, das tatsächliche Leben des Künstlers vorher, ist es schon als eine Art Sachbuch. Auch kann man das ansehen. Und das ist einfach so eine gute Idee und zeigt einfach, dass man solche Themen nochmal ganz anders und auch viel künstlerischer angehen kann. Und dieses Medium Comic auch als was nutzen, was Dinge kann, die sonst kein anderes Medium kann. Weil, das kann man sich ja nicht als Dokumentarfilm vorstellen oder so. Also es ginge wahrscheinlich, aber das ist einfach so klug gemacht und trotzdem erfährt man auch viel über die Zeit, in der es entstanden ist. Es hat einen Kommentar zu dieser Zeit, auch zu Kunstsammlern, und das berührt einen an manchen Stellen wirklich. Also manches hat mich auch wirklich traurig oder beeindruckt hinterlassen. Ist auch sehr zu empfehlen.
Das ist ja irgendwo dann auch schon so ein bisschen selbstreferenziell, ne? Weil ja Comics auch immer aus so kleinen Vierecken bestehen, die die Comiczeichnerin oder der Comiczeichner uns zur Verfügung stellt, um eine Geschichte zu erfahren oder um halt jetzt eben Informationen zu vermitteln. Und das ist ja dann schon auch irgendwie so gleichzeitig auch noch so einen Twist hat. Das finde ich dann eigentlich cool.
Genau, du merkst einfach, da ist Comic als Medium verstanden und genutzt worden. Und einfach auch ein weiteres Beispiel dafür, wie breit gefächert dieses Medium einfach ist, zwischen Superhelden, zwischen drögen Sachcomics, wie wir sie eben hatten.
Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Debütwerk, also man muss dann vielleicht das auch nochmal in den Kontext setzen, dass man, ja.
Ja, natürlich, das ist auch ein bisschen gemein, und ist ja nur, weil mir das jetzt nicht gefallen hat oder uns vielleicht sogar. Trotzdem heißt das natürlich nicht, dass ihr nicht Gaming eine Pixelreise aus dem Carlsen Comics Verlag einfach mal kaufen könnt. Naja, oder leiht es euch aus einer Bibliothek und lesen könnt und Spaß haben könnt damit.
Ja, also ich denke, dass es auch relativ schnell in viele Bibliotheken wandern wird, weil es halt eben diesen Überblickscharakter irgendwo hat.
Prima, dann schließen wir das damit ab und ich übernehme einmal kurz den Moderationspart, nur um zu sagen, Simon, du hattest ja bisher nur so ein, auch wie die Leute im Comic, so einen Nebenbei-Charakter bisher in dieser Folge. Deswegen fang du doch für unseren zweiten Teil einmal an mit den Comics, die wir mitgebracht haben. Was hast du denn heute für uns dabei?
Ich habe eines meiner Herzenscomics dabei, das ein Comic war, das bei mir nachgewirkt hat. Und ich bin jemand, egal ob das Medium ist, ich mag es, auch wenn ich einen Film schaue oder ein Buch lese, ich mag es wahnsinnig, wenn das noch nachwirkt. Also wenn ich das so ein bisschen mitnehme, sowohl negativ als auch positiv, weil dann, egal was für ein Gefühl rauskommt, dann hat das Buch etwas richtig gemacht. Und bei diesem Buch war es so. Und ich rede über das Comic Die Einladung von, also die heißen Jim and Mermont, also das sind Franzosen oder Belgier. Und dieses tolle, tolle Comic hat eine so simple Prämisse, aber macht so wahnsinnig viel daraus. Weil es stellt eine Frage, die wahrscheinlich für alle Gesellschaften übergängig schon immer gestellt wurde, nämlich, was macht eigentlich Freundschaft aus? Und ich lese mal den ersten Satz auf der ersten Seite vor, das ist ein Zitat und ich fand es so schön. Ein Freund ist ein Mensch, der dich kennt und der dich trotzdem liebt. Und dieses ganze Buch baut auf, und ich möchte nicht zu viel spoilern, ich sage quasi nur die Prämisse und das, was danach kommt, lasse ich weg, weil das müsst ihr bitte selber lesen. Unser Protagonist heißt Raphael und der liegt mit seiner Lebensgefährtin im Bett und das Handy klingelt um 2 Uhr, 3 Uhr morgens und seine Freundin weckt ihn und sagt, dein Handy klingelt, und er regt sich schon so auf, die Arbeit wieder, und dann geht er ans Telefon und ein uralter Kindergarten-Sandkastenfreund ist dran. Und der hat sich ja schon ewig nicht mehr gemeldet. Sie waren nie verstritten, man hat sich halt auseinandergelebt. Und dann sagt er am anderen Ende, ja, ich habe eine Autopanne, kannst du mich holen? Und er druckt so rum und überlegt sich, boah, Ja, es ist mein ältester Freund und wir waren früher super dicke, aber wir hatten jetzt 3-4 Jahre gar nichts mehr miteinander zu tun. Er ist auch so komisch geworden und da hast du so einen inneren Dialog und er fragt sich, holt er den jetzt ab oder nicht? Und dann entscheidet er sich, das zu machen und fährt irgendwie eine halbe Stunde dahin oder 3/4 Stunde und wird dann aber davon überrascht, dass derjenige gar keine Panne hat, sondern dass derjenige einfach alle seine Freunde angerufen hat, um zu gucken, wer kommt. Und ab dann entspinnt sich dann eine ganz spannende Idee, nämlich die Idee und die Frage, die man sich dann auch der Protagonist, dieser Raphael, stellt, wer würde denn bei mir kommen? Und wie würden die reagieren? Weil die Leute, die gekommen sind, und das ist jetzt, na, ist kein Spoiler, aber die Leute, die gekommen sind, haben sich nicht nur darüber gefreut, dass sie um 3 Uhr früh rausgeklingelt wurden für eine Panne, die gar keine ist. Und das Buch ist damit aber gar nicht fertig. Also wenn sie nur diese Prämisse bearbeiten würde, dann wäre das ja super langweilig. Aber unser Protagonist, der Raphael, macht das dann selbst. Und ab da möchte ich nicht zu viel verraten, denn ab da nimmt das Buch super Fahrt auf, erzählt eine ganz tolle Geschichte, die weit, weit, weit über diese einfache Prämisse hinausgeht. Und als ich die letzte Seite umgedreht habe, war ich wirklich so 2-3 Minuten da gesessen und habe so über mich selbst nachgedacht. Und bin dann, Tatsache, damit auch noch so ein paar Tage spazieren gegangen und bin dann in den Buchladen zurück. Und das ist genau das, was so schön war. Weil von der Idee her lädt er dieses Buch dazu ein, es einem guten Freund zu schenken. So jemanden, den man immer anrufen kann, ne? Ich wäre damit vorsichtig.
Oha.
Das unter dieser Prämisse jemandem zu schenken, weil es ganz, ganz viele auch andere Gefühle hervorbringt. Und ich finde, dass, also dieses Buch kann nur als Comic existieren, weil es funktioniert über die Bilder, es funktioniert über das Zusammenspiel der Protagonisten, es funktioniert über die Zeit. Also es ist ja, ich weiß nicht, es ist kein Coming-of-Age-Roman, aber es ist irgendwie was, weil die sind ja schon im Alter angekommen. Es ist so ein Re-Coming-in-Age, keine Ahnung. Dieses Selbst-Neu-Entdecken, auch dieses Reflektierende und so. Und das finde ich ist mega wertvoll. Und es ist eine Dauerempfehlung, wenn ich irgendwelche Menschen um mich rum habe, die mal was anderes lesen wollen. Ich finde, das ist ganz großartig gelungen, da auf eine ganz simple Prämisse aufzusetzen und ein ganz umfangreiches, großes, auch soziales Thema anzusprechen, nämlich das Thema Freundschaft an sich und die Bedeutung von Freundschaft und auch, wie man Freundschaft gewichtet und wie wir Freundschaft be- und aber auch überbewerten. Also all diese Nuancen, die wir im Zeitstrahl unseres Lebens haben und Freundschaften kommen und gehen sehen, kann dieses Buch damit quasi auch für einen selbst so attackieren. Und das ist, ich fand's toll. Ich fand's einfach toll. Und kann jetzt jedem nur empfehlen, wenn ihr auch an diesen Themen komplex interessiert seid, dann schaut euch das Buch an. Das ist es wirklich wert.
Du hast es mir auf jeden Fall jetzt sehr schmackhaft gemacht. Ich denke, ich werde gleich direkt irgendwo eine Bestellung tätigen müssen.
Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu hoch gesetzt.
Ja gut, so hoch angesetzt. Aber ich sag mal, dich hat es ja so berührt. Insofern muss ja irgendwas dran sein. Und das finde ich ja schon spannend genug, dass es ein Buch gibt, was dich ja so beeindruckt. Also muss es ja was Besonderes haben.
Das kann ich so sagen, ja. Ich denke, dass es ein Buch ist, das alle Menschen anders aus der Hand legen werden. Und es wird dir auch Leute geben, die es völlig banal finden. Aber genau das Banale ist das, finde ich, was das Buch so stark macht, wenn man bereit ist, danach im Geist 2 Schritte weiterzugehen.
Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist der Comic ja auch vor allem deswegen so cool, weil er eigentlich eine einfache Idee in eine gute Geschichte steckt, oder? Also dieses,
genau.
Was ist eigentlich Freundschaft, wie viel ist Freundschaft irgendwie wert? Und die Banane-Geschichte ist aber keine schlechte irgendwie, ne? Also der Plot klingt zumindest sehr plausibel. Ja, okay, plausibel. Naja, es kommt jetzt nicht häufig vor, aber es ist, diesen Gedanken in einer ähnlichen Form hatte ich auch schon mal. Also gerade wenn es einem schlecht geht und man auf Hilfe angewiesen ist, auf wen kann man dann zählen, ne?
Ganz genau. Ganz genau. Und das Wichtige ist, das Buch ist, oh, das wollte ich vielleicht noch dazu sagen, es ist kein düsteres Buch. Im Gegenteil. Das Buch ist ein sehr positives, bejahendes Buch und auch sehr, also das übertreibt es auch manchmal damit so, so zeichnerisch, ja, mit großen Augen und viel Lachen und so weiter, so kindlich zu sein. Also ich will nicht sagen wie Mangas, sondern aber ihr wisst, was ich meine, so eine Überzeichnung, so eine bewusste Überzeichnung und ist dadurch eigentlich leicht, obwohl es so ein sehr diffiziles Thema bearbeitet. Und ja, ich bin immer kurz davor, was zu spoilern und das will ich überhaupt nicht. Ich find's einfach toll.
Weißt du zufälligerweise, aus welchem Land die beiden Autoren kommen, oder?
Ich gucke jetzt nochmal rein, die stehen drauf. Ich bilde mir ein, es sind Franzosen, aber ich habe
das würde mich zumindest nicht,
Bilder gesehen.
Nicht wundern, weil ich glaube, es gibt einige so Comics aus dieser Richtung, die so aus dem franco-belgischen Raum kommen, meistens, würde ich sagen, ja.
Also, der Jim heißt Thierry Terrasson, aber Jim ist sein Künstlername. Und das ist der Zeichner, genau. Und der Autor ist der Dominique Mermont, aufgewachsen in den Straßen von Straßburg. Das scheint Franzose zu sein. Von dem anderen sehe ich nicht, woher er kommt, aber ich sag mal, er ist auch ein Franzose. Auf dass er mich dafür hassen wird, dass er keiner ist.
Prima. Und Edgar, was hast du diese Woche dabei?
Ja, ich habe mir überlegt, wie kann ich das Überthema mit einer persönlichen Empfehlung verbinden und bin gelandet bei Understanding Comics von Scott McCloud. Würde fast sagen, ist eigentlich ein Klassiker, nicht unbedingt des Comics, sondern des Über-Comics-Denkens. Das klingt jetzt ein bisschen verkopft, ist aber eigentlich eine super Idee, weil Scott McCloud macht nichts anderes, als den Comic über Comic zu erklären. Also es geht im Endeffekt darum, dass er auch sein alter Ego versucht, über verschiedene Kapitel, Einzelheiten und Besonderheiten des Comics als Medium uns Leserinnen und Leser näher zu bringen, aber eben nicht einfach, indem man einen Text schreibt und es dann liest, sondern durch die Verschmelzung aus Sprache und Bildern. Und ich glaube, er hat es sehr, 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 sehr gut hinbekommen. Also es ist wirklich eine große Freude, das zu lesen, weil man einfach sich dann denkt, ah ja, so funktioniert das. So verknüpft oder so geht Comic mit Zeit um. So werden Farben eingesetzt. Also es ist natürlich auch irgendwo eine historische und eine beispielhafte Erzählung, weil man kann natürlich nicht auf alle Comics eingehen, aber da werden halt gewisse Leuchtturmprojekte rausgenommen und dann in einen Kontext gesetzt. So. Und ich fand es, als ich es damals gelesen habe, wirklich wie eine Offenbarung, weil man nochmal tiefer in das Medium auch eintauchen kann. Und es aber nicht diesen Lehrcharakter hat. Also es bleibt humoristisch, es bleibt irgendwie frisch. Es kommen immer neue Elemente dazu und man ist eigentlich immer weiter gespannt, was jetzt als nächstes noch irgendwie erläutert werden kann. Und vor allem, wie er es auch erläutert. Also wie schafft er es, das eigene Medium über das Medium zu erklären? Das ist ja nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Also ich kann mich noch erinnern, als ich vor ewigen Jahren mal in so Filmwissenschaftskursen saß, da haben wir Texte gelesen zu Eisenhower und so. Also natürlich haben wir die Filme auch geschaut, aber oft wird ja dann doch der Text genommen, um andere Medien zu erklären. Und das passiert hier eben nicht. Und dadurch bleibt es deutlich dienlicher irgendwie und auch angenehmer zu lesen. Also wirklich eins der coolsten so Sachcomics, die ich kenne, wenn man sich denn für Comics interessiert. Und was ich vielleicht auch noch sagen würde, ist, natürlich muss man einige der Referenzen irgendwo kennen, oder muss sich dann weiter informieren, damit man die Tiefe auch versteht? Weil natürlich kann jetzt ja auch nicht hier dann intensiv auf jedes Beispiel eingegangen werden. Also warum ist jetzt Spider-Man irgendwie wichtig oder so? Das wird vielleicht ein bisschen vorausgesetzt, also dass man selber schon eine Leidenschaft hat und ein paar Sachen auch kennt.
Ne? Das klingt ziemlich cool, sagte mir auch gar nichts bis gerade. Weißt du, ob das noch ganz normal in Auflage ist oder erhältlich ist, dass man das bestellen kann?
Boah, das ist eine Frage, die ich jetzt nicht mit definitiver Sicherheit beantworten kann, aber es gibt eine deutsche Übersetzung, die man bestimmt noch bekommt. Also wie gesagt, das ist ein Klassiker, würde ich behaupten. Hier, weil wir es letztes Mal davon hatten, oben steht auch drauf, You must read this book von Neil Gaiman, den du ja, glaube ich, schätzt. Till, wenn ich das richtig mir gemerkt habe.
Oh, schätzt D. Der hat sich leider auch vor 1, 2, 3 Jahren als toxisches Riesenarschloch herausgestellt.
Okay, dann ist dieses Zitat hier drauf schlecht gealtert.
Ja, wie gefühlt auf jeder zweiten Sci-Fi-Comic-Anthology oder Fantasy-Comic-Geschichte. Der ist ja überall irgendwie drauf und ist leider ein ziemlich übler Typ, der Frauen über Jahre schlecht behandelt hat.
Gut, hinten drauf sind auch noch weitere Personen, die vielleicht nicht so, also von Art Spiegelmann, der ja zum Beispiel Maus gemacht hat, auch ein ganz bekannter Comic über den deutschen oder generell den Faschismus, ich glaube schon vor allem über den deutschen Faschismus. Alan Moore, hier Will Eisner, sind alles Leute, die hier drin, die dieses Werk gelobt haben. Und es setzt auch, glaube ich, tatsächlich einen Startpunkt im Denken über Comics, mit Comics. Also mir ist zumindest nichts anderes bekannt, was sich in dieser Intensität und in dieser Bravour auch mit dieser Art der Annäherung ans Medium auseinandergesetzt hat,
ja. Ja, wirklich toll. Und wie gesagt, mir sagte das nichts. Und falls euch da draußen das auch nicht sagte, checkt das doch mal aus. Oder Simon, kanntest du das vielleicht schon?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe es mir auch einfach aufgeschrieben und werde auch mal reinschauen.
Gut, und damit kommen wir jetzt zu meinem Pick. Und nach diesem wieder hochtrabenden Ding von euch beiden, senken wir das Niveau ein bisschen auf normale Action-Sci-Fi-Comic. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Was ich für euch dabei habe, ist eine fortlaufende, oder es war eine fortlaufende Serie, ich bin nicht ganz sicher, ob die in den USA zu Ende gegangen ist, Time Before Time. Und zwar ist das von den beiden Autoren Declan Shelby und Rory McConville und am Anfang mit den Zeichnungen von Joe Palmer. Und es ist so, dass es bei Image Comics in den USA rausgekommen, was ja dieses große Comic-Label ist, was quasi eine Ansammlung von Creator und Comics ist, haben wir in der letzten Folge besprochen, ist mit meinem Lieblingsverlag von den Großen. Und da handelt es sich um so ein dystopisches Sci-Fi-Thriller-Ding. Und zwar geht es um hier einen jungen Typen, Tatsu, der ist Schmuggler für so ein Syndikat. Und es ist deswegen ein Sci-Fi-Comic, weil dieses Syndikat, bei denen bedeutet Schmuggeln nicht, dass man irgendwie Drogen irgendwo rein und raus holt, sondern dass man Menschen schmuggelt und zwar durch die Zeit. Die haben so Zeitreisepods, mit denen kann man in verschiedene Epochen reisen. Und es ist so, der ist halt als Schmuggler da zuständig. Ihm wurde aber nicht so richtig gesagt, dass es eine Strahlenkrankheit gibt, wenn man immer weiter mit diesen Pods reist. Und jetzt versucht er dem Ganzen zu entkommen und klaut seinen Gangsterbossen quasi so einen Pott. Und während das vor sich geht, trifft er noch eine weitere Person, die er so ein bisschen damit reinzieht. So ist das ja immer in diesen Geschichten. Und zusammen sind die dann auf der Flucht. Und was mich an dem Comic als allererstes begeistert hat, das ist so ein bisschen weird, aber so bin ich halt manchmal. Ihr wisst doch sicher, was Soundwords sind, ne?
Ja, wie bei Batman. Wusch, kavum, cheng.
Genau. Und dieser Comic hat somit die schönsten Soundwords, die ich seit langem gesehen habe. Also wirklich, die sind eine Kunst für sich, diese riesigen Buchstaben, die dann das Panel ausfüllen oder sich in die Szenerie einfügen. Ich habe da eh schon immer Spaß dran. Also wenn ein Letterer oder ein Zeichner das gut können, bin ich schon immer happy, aber hier ist es wirklich besonders gut. Jetzt ist auch sonst, gefallen mir die Zeichnung sehr, ist ein sehr distinguierter Stil, so ein bisschen kratzig und schroff und die Figuren sehen alle so ein bisschen lustig langgezogen aus, aber es ist wirklich ein sehr cooler Stil und dazu, wie gesagt, diese Soundwords, ich kann euch da nachher mal Bilder zu zeigen und An sich ist es eine sehr schnell erzählte, ein fortlaufend reinziehende Verfolgungsstory. So. Also es gibt halt diese beiden fliehenden Charaktere, dann gibt es so eine Hintergrundstory um dieses Syndikat, weil die führen auch einen Krieg mit einem anderen Syndikat. Und dann gibt es natürlich noch so eine Aufsichtsbehörde, die versucht dazwischen zu funken. Und was ziemlich cool ist, sind natürlich dann diese verschiedenen Zeitepochen, weil die springen halt echt mal 1000 Jahre in die eine oder die andere Richtung. Es gibt unterschiedliche Pods, die kriegen halt irgendwann aus der Zukunft bessere Pods, die weniger Strahlenerkrankungen machen, mit denen man höhere Zeitsprünge machen kann. Und dann gibt es schlechte Pods, mit denen kann man kleinere Zeitsprünge machen und dann versuchen die halt so zu fliehen. Der Tetsuo, weil er A, entfliehen möchte, diesem Verbrechersyndikat und ein Heilmittel gegen seine Strahlenerkrankung braucht und seine Partnerin, der Name mir gerade entfallen ist, weil ich mit Namen so schlecht bin, die möchte ihre Familie suchen. Die ist nämlich von dem Syndikat quasi in eine andere Zeit gebracht worden, weil die auch auf der Flucht aus einer prekären Lebenssituation waren und sie hat die aus den Augen verloren. Und die Zeichnungen haben mir super gut gefallen und dann ist das passiert, was ich euch bei letzte Folge ja schon bei The Walking Dead erzählt habe. Nach 2 Sammelbänden mit richtig super Zeichnungen haben plötzlich die Zeichner gewechselt. Es ist immer noch in Ordnung, es ist ein bisschen ähnlich, aber A, sind diese Soundworks dadurch zurückgegangen und die Zeichnungen gefallen mir nicht mehr ganz so gut. Die Geschichte bleibt aber weiterhin super, sodass ich natürlich dran geblieben bin.
Darf ich eine Frage stellen?
Aber natürlich immer doch.
Wie wird Zeitreise da, nach welchem Modell wird es gemacht? Weil es gibt ja verschiedene Ideen dahinter und das, was du sagst, ist ja quasi, dass die ständig in Zeitreise sind. Heißt das dann auch, dass sie mit quasi Harry Potter-artig Klonen von sich selbst arbeiten, dass sie sich quasi selbst sehen können? Oder und aufpassen müssen, dass sie sich quasi nicht selbst die Zeit, also quasi in der Vergangenheit umbringen, aus Versehen so ungefähr?
Ja, tatsächlich jetzt in Band 3 kam sowas zur Sprache. Aber bisher ist es wirklich nicht groß so geregelt worden wie in, ich meine, man kennt das ja aus Zeitreisefilmen wie Zurück in die Zukunft oder dergleichen immer, wo gesagt wird, pass bloß auf, was du veränderst, deine Zukunft wird sich dadurch verändern. Aber darauf wird wirklich sehr wenig eingegangen und tatsächlich habe ich mich das auch schon gefragt, ob dieses Hin- und Herreisen und das Leute verstecken in der anderen Zeit nicht zu so Paradoxen führen kann. Aber vielleicht habe ich das auch überlesen, weil ich doof bin. springen die auch deswegen immer direkt diese Tausendersprünge, weil es ist natürlich viel schwieriger, vor 1000 Jahren was in seinem eigenen Leben zu verändern, als wenn man nur eine Generation zurückspringt. Aber tatsächlich, ja, gibt es auch Charakterdopplungen auf der Bösewichtseite oder zumindest treffen die sich zu anderen Lebensabschnitten. Insofern, ja, es ist ganz klassisch Zeitreise. Und es ist auch ganz klassisch Gangster Thriller, weil, wie gesagt, dieses Syndikat hat so mafiöse Strukturen. Es gibt so einen charmanten, aber wahnsinnig bösen Boss, bei dem man auch noch nicht genau weiß, was der will. Man kann ja den Klappentext, der sagt dazu, auch wegen dem Zeitreisethema nochmal, Time Before Time ist eine Mischung aus Saga, eine andere sehr, sehr gute Image-Serie und Looper. Ich weiß nicht, ob euch an den Film erinnert. Mit Bruce Willis war der, glaube ich. Ein Sci-Fi-Krimi, der beweist, dass man seiner Vergangenheit nicht entkommen kann.
Aber war nicht Looper ein richtiger Scheißfilm?
Nee, das fand ich nicht. Nee? Also der war jetzt nicht super.
Der Film war nicht gut.
Aber ich fand ihn auch nicht total schlecht.
Hier
und das ist ja auch eher von der Grundidee so ein bisschen vergleichbar. Das ist wie gesagt ein sehr empfehlenswerter Comic, den ich euch ans Herz legen würde.
Das ist sehr schön und das klingt auch wirklich spannend. Ich muss mal bei mir in der Comicbuchhandlung, weil ich habe mir mal jetzt so ein paar Auszüge von den Zeichnungen angeschaut. Auf Amazon gibt es da eine Leseprobe. Da konnte ich jetzt dem, was du geschildert hast, nicht ganz folgen. Es waren aber auch wieder nur 2 Seiten und die sagen noch nicht so viel. So ein Ding nehme ich dann gerne in die Hand, weil ich dann doch jemand bin, wo Zeichnung wirklich auch wichtig ist, ob ich einen Comic so richtig genießen kann.
Ganz bestimmt auf.
Aber ist auch auf der Liste.
Ganz bestimmt auch auf der Verlagsseite eine ausführlichere Leseprobe finden, normalerweise.
Ja, genau. Der Verlag ist Skinless Crow aus der Schweiz. Kleiner, sehr cooler Comicverlag. Die bringen von dem man jetzt immer 444 Stück pro Sammelband raus von der Reihe. In Amerika, also wenn man es auf Englisch liest, kann man schon ein ganzes Stück weiterlesen, weil das war ja so eine ongoing Series. Die sind, glaube ich, bei Band 7 oder 8, wenn nicht sogar noch weiter. Ich habe die halt durch Zufall in einem Comicladen entdeckt vor einem halben, dreiviertel Jahr und deswegen muss ich die sozusagen jetzt auf Deutsch weiterlesen. Aber in den USA gibt es ja schon sehr viel mehr Bände.
Heißt aber auch, dass es zumindest im Original ziemlich erfolgreich gewesen sein muss.
Ja, deswegen bin ich da auch mit aufmerksam drauf geworden, weil ich mal geguckt hatte, nachdem ich lange raus war bei Comics so ein paar Jahre, was sind so die gut laufenden ongoing Series bei Image Comics, und da wurde die immer mit genannt. Deswegen bin ich darauf aufmerksam geworden.
Dann glaube ich fast, dass wir es dieses Mal wieder geschafft haben. Wieder eine sehr gute Zeit hingelegt hier. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet an dem, was wir euch da präsentiert haben. Es gibt natürlich in den Shownotes die Links zu den Möglichkeiten, dass, wenn man es noch erwerben kann, bei manchen waren wir uns ja nicht so sicher. Nichtsdestotrotz habt ihr gerade MCNZ gehört und ihr dürft uns ganz super gerne mal auf unserer Webseite oder im Forum besuchen, community.wasted.de, oder?
Ja, de.
Mitdiskutieren, auch gerne unsere anderen Podcasts hören. Ihr dürft gerne, falls ihr auch Bock habt, bei uns im Projekt mitzumachen, uns anschreiben und ein eigenes Format vorschlagen. Wie ist jetzt gerade der... Ja, aber ist ja völlig egal, weil wir haben jetzt ja auch ein neues Format. Die lieben Kollegen um Jan und Georg machen den Pixelplausch, der jetzt ganz frisch angekommen ist. Ist bei uns alles kann, nichts muss, ne?
Ja, natürlich, alles kann, nichts muss, aber ich würde mich sehr freuen, wenn nochmal Leute kommen, die mehr Texte schreiben. Die fehlen mir gerade etwas auf der Seite. Oder
ja,
Comics
stimmt.
Sogar. Das wäre ja
stimmt.
Noch viel.
Das wäre gut. Aber ich bin's nicht.
Das stimmt. Ja, alles ist möglich. Oder Videos. Videos sind auch immer etwas, wovon wir mehr bräuchten. Das haben wir jetzt neulich erst wieder festgestellt, dass wir abseits der Podcast-Produktionen weniger Videos haben auf der Website, als wir eigentlich haben könnten. Auch das ist etwas, was wir aktuell noch brauchen, falls sich da jemand angesprochen fühlt. Dann machen wir hier jetzt, würde ich sagen, den Deckel drauf. Lieber Till, lieber Edgar, es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das ist ein so tolles Format und jedes Mal nehme ich neue Sachen zum Kaufen mit. Ich muss mir überlegen, wir können das nicht so regelmäßig machen. Sonst ist die Kasse irgendwann leer. Ich hoffe, ihr habt noch eine gute Woche und wünsche euch einen hervorragenden Abend noch. Und euch allen da draußen macht's gut und wir hören uns.
Bis bald. Tschüss.
Auf Wiederschauen, meine Lieben. Das war eine Produktion von mindestens 10 Zeichen. Weitere spannende Podcasts und Beiträge rund um Games, Technik und vieles mehr findet ihr unter m10z.de. Möchtest du Teil unseres freien Kollektivs werden und selbst Inhalte veröffentlichen, dann ist das kein Problem. Schreib uns einfach eine Nachricht. Alle Kontaktmöglichkeiten dazu findest du auf unserer Website. Hat dir an der aktuellen Folge etwas besonders gefallen oder möchtest du Kritik üben? Besuch uns doch im Forum unter community.wasted.de.